herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich bin ganz froh, dass ich diese Anmoderation noch hinbekomme, weil ich gefühlt die längste Pause Talk und Tipps hinter mir habe, seit wir diesen Podcast machen. Und wir, das bedeutet wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Hallo, hallo. Sommerpause vorbei, wobei, naja, so lang war sie jetzt auch nicht. Ich glaube, du übertreibst. Ich würde meinen, die letzten Jahre war es länger, denn durch die EM waren wir die ganze Zeit im Einsatz. Und jetzt, was war EM-Pause, Julius? 2 Wochen? Maximal 2,5, vielleicht 3, aber mehr nicht. Ich glaube, so 2 Wochen waren es. 2,5, oder?
2,5, glaube ich, kommt ziemlich gut hin. Für mich war es eine Ewigkeit. Ich bin ganz froh, dass wir uns wieder unterhalten können. Und ich hoffe, es geht auch den HörerInnen so, dass wir ein wenig Freude auslösen, wenn wir wieder im Podcatcher erscheinen. Wir haben ja heute auch ein ziemlich cooles Thema, denn der Clubfußball geht schon so langsam wieder los. Und das bedeutet eben auch, die ersten Ligen starten vor allen Dingen jetzt erstmal die zweite Bundesliga zu allen relevanten Ligen. Und zu dem wir genug erzählen können, wollen wir euch auch in diesem Jahr wieder so eine kleine generelle Vorschau geben und vielleicht auch ein paar Tipps Richtung, wen tippe ich da als Meister oder bei der zweiten Liga natürlich auch sehr interessant, wen tippe ich da als Aufsteiger noch mit. Und die zweite Liga ist ebenso der erste Startpunkt dafür. In den nächsten Wochen werden dann auch DFB-Pokal-Auftakt und natürlich auch dann die anderen Ligen, Bundesliga, La Liga, Premier League. Das sind, glaube ich, so die absoluten Fixpunkte für uns auch. Das wird alles folgen. Und das bedeutet, wir können heute einsteigen mit einer richtig schönen Diskussionsrunde über die zweite Liga und die Saison, in der der HSV endlich wieder aufsteigt. Da freue ich mich sehr drauf. Aber bevor wir das besprechen und bevor Alex mir jetzt widersprechen kann, habe ich noch ein paar kurze Hinweise loszuwerden. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die Quoten sich jederzeit verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat, oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das Vorwort, auch das übrigens, falls du mich loben willst, stolperfrei hingekriegt nach der Pause wieder. Und jetzt, wie gesagt, zweite Liga und da wir ein bisschen freier sind, wir haben jetzt keine festen Spiele oder wahnsinnig viele Quoten bis auf diesen Aufstiegsmeisterkram, können wir ein bisschen freier reden. Vielleicht echt die Einstiegsfrage, Alex, man sagt es ja jedes Jahr, beste zweite Liga aller Zeiten, aber wenn du dir diese Tabelle jetzt erstmal anguckst und die Vereine liest, ist das eine Liga, auf die du Bock hast dieses Jahr?
Absolut. Ich glaube, ja, der Slogan ist ein bisschen ausgelutscht, ne? Beste zweite Liga aller Zeiten. Das war ja teilweise auch ein Marketing-Slogan, ich glaube, von Sport1, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Aber er hat sich ja so verselbstständigt in den letzten Jahren und wird ja teilweise auch mit dem Augenzwinkern, glaube ich, benutzt, aber teilweise, und das gilt vor allem für die kommende Saison, ist der, glaube ich, sehr, sehr angebracht, dieser Slogan, wie ich finde. Wenn man überlegt, was dafür Traditionsteams jetzt in der zweiten Liga sind, was für große Namen, was für spannende Partien zwischen echten Traditionsteams es gibt. Riesige Arenen, die teilweise natürlich, siehe HSV, sicherlich ausverkauft werden, besonders bei diesen großen Spielen. Also da sind einige illustre, ja, Altmeister dabei und Traditionsteams dabei, sodass man wirklich, glaube ich, als neutraler Fußballfan sich schon ziemlich freuen kann auf diese zweite Liga.
Ja, glaube ich auch. Also es ist einfach immer doch wieder, also zumindest für mich, ich merke das dann doch immer, wenn man so gewisse Paarungen liest und sich das dann ausmalt und dann wirklich aber durchgeht. Und wir haben Schalke HSV, wir haben Köln HSV, wir haben Schalke Köln. Alleine diese drei Vereine werden schon ein paar gute. Aber klar, ne, der Club ist dabei, Nürnberg super traditionell. Kaiserslautern hat die Klasse gehalten, ist ja durchaus auch noch so ein Name, der Betzenberg, der so ein bisschen was bei Fußballfans auslöst in Deutschland. Ich zähle jetzt nicht alles auf, aber das ist ja wirklich auch nur die Spitze des Eisbergs. Ich freue mich irgendwie sehr drauf, weil ich wirklich glaube, und das haben wir mal unter uns gesprochen, ja manchmal bei der Bundesliga sogar nicht, dass da jeder Spieltag irgendwie ein Highlight hergeben wird. Ne? Also da sind so viele Vereine dabei, dass du eigentlich damit rechnen kannst. Wir sehen jedes Wochenende ein Spiel, wo man sagt, Mensch, da schalte ich vielleicht doch ein, wenn das jetzt auf dem Programm steht. Und deswegen habe ich echt Lust auf diese zweite Liga. Und pro forma, würde ich sagen, besprechen wir auch mal, wer sonst noch so Lust auf diese zweite Liga hätte. Nämlich die Aufsteiger würde ich vorwegnehmen, weil ich glaube, da sage ich nicht zu viel für uns beide gesehen, Die Aufsteiger sind jetzt alle drei nicht unbedingt die Mannschaften, die wir im Meisterrennen sehen. Deswegen sollen sie jetzt kurz Erwähnung finden, aber ich glaube nicht, wir werden noch lange über sie sprechen, wenn wir hauptsächlich aufs Titelrennen gucken. Aufgestiegen sind Regensburg. Jan Regensburg konnten die Relegation gewinnen, sind letztes Jahr auch jetzt abgestiegen. Also das schon ein klassischer Zweitligaverein fast. Und Ulm und Münster, und das Interessante ist, du magst ja auch so kleine Facts, gab es noch nie historisch. Das sind zwei Vereine, die beide aus der Regionalliga durchmarschiert sind. Letztes Jahr beide in die dritte Liga aufgestiegen, dieses Jahr beide in die zweite Liga aufgestiegen. Also kommen aus einem sehr großen Erfolgslauf, aber zeigt auch, vor 2 Jahren waren die noch in der Regionalliga. Wahrscheinlich wird das nicht reichen, um mit einem HSV und Co. zu konkurrieren, ganz oben, ne?
Ja, und um auf Ulm zurückzukommen, die haben auch eine lange Wartezeit hinter sich, dass sie endlich wieder zweite Liga spielen können. 2000, 2001 ist ein bisschen her. Waren sie zuletzt in der zweiten Liga. 99, 2000 waren sie ja sogar in der Bundesliga, ne, und dann direkt abgestiegen. Ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, du wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe es damals ja wirklich live verfolgt noch. Und seitdem ja ging es ja nur bergab mit Insolvenz und in der Oberliga gespielt und Regionalliga jahrelang und dann jetzt eben ja der Back-to-Back-Aufstieg. Also Ulm ist zurück nach über 20 Jahren Wartezeit. Preußen Münster hat es auch lange versucht, haben es jetzt erst wieder geschafft, aufzusteigen. Von daher sind das auch, glaube ich, schöne Additionen für die zweite Liga, ne?
Ja, total, würde ich auch so unterschreiben und würde mal sagen, erstmal über die werden wir vielleicht gleich auch noch mehr reden, aber um das Ganze dann auch rund zu machen, auch oben, also die Absteiger, die quasi aus der Liga runtergekommen sind, bringen ja mindestens eine sehr spektakuläre Addition mit, wenn man auf die Namen und die Tradition guckt. Der FC Köln ist mal wieder Zweitligist, ist ja leider so ein bisschen dieser Fahrstuhlverein geworden. War mal wieder soweit jetzt. Düsseldorf bleibt drin. Auch übrigens eine sehr schöne Ansetzung, die wir dadurch bekommen mit Köln und Düsseldorf, weil Düsseldorf eben ja in der Relegation einen 3-0-Vorsprung aus dem Hinspiel verspielt hat noch. Wir erinnern uns, war relativ dramatisch, aber waren ganz nah am Aufstieg auch im letzten Jahr. Und auch Darmstadt kommt wieder runter, sehr deutlicher Tabellenletzter in der Bundesliga geworden. Jetzt auch ja vielleicht einer der Namen, die jetzt nicht so viel Vorfreude auslösen wie in Köln, aber das ist dann so das Feld, was sich oben und unten komplettiert hat für diese Zweitligasaison. Und du hast gesagt, sowohl unten als auch oben echt ein paar attraktive und spannende Namen dabei, die das Ganze vielleicht auch noch mehr anheizen können. Gerade die Absteiger, ja immer auch irgendwie Aufstiegskandidaten so ein bisschen mit. Und ja, ich weiß nicht, wenn du nichts Generelles mehr sagen würdest, würde ich sagen, lass uns langsam drüber reden, wer überhaupt so die Favoritenrolle mit zugesprochen bekommen kann, aber du hast noch was.
Ja, ich wollte den Nachtrag loswerden, damit ich es nicht verschweige, denn wenn ich es bei Ulm erwähne, muss ich es natürlich bei Preußen Münster auch erwähnen. Die warten nämlich noch wesentlich viel länger darauf, endlich mal wieder zweite Liga oder höher zu spielen. 1990, 1991 waren sie zuletzt in der zweiten Liga. Also wenn wir bei Ulm von einer über 20-jährigen Wartezeit sprechen, die ist einfach noch viel länger bei den Preußen aus Münster. Von daher freue ich mich da schon auf die Vereine oder freue mich jetzt, sagen wir es mal so, als neutraler Fan gönne ich es immer den Vereinen und den Fans dann nach so unendlich langer Durststrecke endlich wieder im echten Profifußball zu sein. Ja, dritte Liga ist auch Profifußball, aber ne, zweite Liga, erste Liga, das ist für mich, da wollen alle hin und von daher, oder natürlich, jetzt könnte man den Bogen zum FC spannen, die wollen da nicht hin, die wollen da wieder raus, ne? Aber in dem Fall, dass Ulm und Preußen Münster zurück sind, zumindest in der zweiten Liga, sind, glaube ich, schöne Geschichten und ja, schöne Durchstrecken, die da beendet wurden oder lange Durchstrecken. Bei Jahn Regensburg ist es ja eher ein bisschen andersrum, ne? Die sind ja eher Fahrstuhlmannschaft, irgendwie alle 2 Jahre gefühlt wechseln die Liga. Also die kennen sich in der zweiten Liga aus. Schaffen es nur nicht, die irgendwie jahrelang zu halten. Bei den anderen beiden Vereinen, glaube ich, ist das was Schönes, dass sie zurück sind. Und wenn man ja jetzt den Bogen spannen will zum FC, die werden schauen, dass sie schleunigst wieder rauskommen aus der zweiten Liga, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall eine dieser Mannschaften. Ich finde es halt super spannend und ich bin mir auch ziemlich sicher, wir werden ja Bundesliga, La Liga, Premier League besprechen. In keiner Liga, und das unterstreicht vielleicht auch nochmal, warum das für Leute, die das gut finden, eine sehr attraktive Liga dieses Jahr sein könnte, werde ich ansatzweise so viele Favoriten haben oder Teams, über die man eigentlich sprechen müsste, wenn wir über einen Aufstieg reden. Ich habe da echt lange überlegt, was sind die Teams Richtung Aufstieg, die ich da sehe und die man vielleicht zumindest mal erwähnen könnte. Und ich bin bei 7 angekommen, wo ich wirklich gesagt habe, da kannst du eigentlich auf keinen verzichten, das musst du zumindest mal erwähnen. Also 7 Mannschaften für mich, die da in der Verlosung sind. Und wir kennen es auch, die Relegation, also der dritte Platz, da gewinnt selten der Zweitligist. Also 7 Mannschaften, die vielleicht um 2 Aufstiegsplätze dann am Ende konkurrieren, das ist schon ganz schön spannend. Und deswegen sage ich auch schon vorweg, so den ganz, ganz klaren Favoriten, wo ich hundertprozentig sicher bin, dass der einen der ersten 2 belegen wird, den gibt es für mich ja nur bedingt, weil eben so viel Konkurrenz da ist und wir kennen es in der zweiten Liga ja auch oft die Tabelle lange, lange sehr eng, ne? Also ich glaube schon, das wird sich hier auch durchziehen, weil die Mannschaften für mich da einfach dicht beieinander liegen. Ich weiß nicht, vielleicht lese ich es tatsächlich einmal kurz vor. Ich habe den HSV, ich habe Köln, ich habe Hertha, ich habe Düsseldorf, die ja auch nur knapp gescheitert sind. Hannover 96, Nürnberg und Schalke für mich als Mannschaften auf dem Zettel, die durchaus Richtung Aufstieg gehen könnten oder die zumindest mal eine kleine Erwähnung verdient haben, weil sie sehr Spannendes im Sommer getan haben. Und das ist schon eine ganze Menge.
Ja, bei so vielen wäre ich nicht, aber ich will generell das aufgreifen, dass du sagst, du glaubst da an 7 Mannschaften, die da oben mitspielen können. Oder gut, 7 wären natürlich ja, automatisch oben mitspielen. Das ist die Natur der Sache, aber dass du 7 auf dem Zettel hast, die du als potenzielle Aufsteiger hier notierst, finde ich spannend. Spricht natürlich dafür, dass die zweite Liga grundsätzlich immer sehr, sehr ausgeglichen ist. Und wenn wir bei beste Liga aller, zweite Liga aller Zeiten sind, bei diesem Slogan, müssen wir einfach drüber sprechen. Das liegt immer auch daran, nicht nur an den Traditionsteams, an den großen Namen, die aus ihrer Sicht leider nur in der zweiten Liga spielen, Schalke, Hertha, HSV und Co., sondern auch, dass es sich so viele Mannschaften tummeln, sorgt eben für eine große Ausgeglichenheit, sorgt dafür, dass es Jahr für Jahr sehr, sehr spannend ist, demzufolge auch sehr, sehr schwer zu prognostizieren ist, wie es ausgeht. Wenn man überlegt, Schalke als Aufsteiger letztes Jahr fast durchgereicht worden, ne? Die ganze Zeit da unten drin rumgekrebst im Abstiegskampf, hätte man so auch nicht auf dem Zettel gehabt, zeigt auch auf, wie schwer es ist, wenn man runterkommt, da direkt ins nicht nur ins ruhige Fahrwasser zu kommen, sondern direkt wieder ins vielleicht wieder Aufstiegsfahrwasser. Auch Hertha hat dahingehend ja sehr, sehr
Total.
enttäuscht. Und das macht diese zweite Liga, wie gesagt, für mich auch so unglaublich spannend und schwer zu prognostizieren, weil eben so eine unglaubliche Ausgeglichenheit herrscht.
Du hast
Und auch wenn ich
einfach.
keine, nur ganz kurz, und auch wenn ich keine 7 auf dem Zettel habe, aber generell bin ich bei dir. Ich habe den einen oder die ein, zwei, drei Favoriten auch nicht, sondern auch ein paar Teams und da kann immer alles passieren.
Weil eben auch niemand so wirklich enteilt ist, wie es in den ganz großen Ligen dann auch immer mehr passiert. Sie
Ganz
sind
genau.
einfach alle dann doch sehr dicht beieinander und das macht's spannend. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum man hier jetzt über Schalke und Hertha redet, obwohl die natürlich keine richtig gute Saison zuletzt gespielt haben. Trotzdem sind es Vereine, sind es große Vereine. Ich finde, ja, Schalke natürlich bekannt, deutlich größere finanzielle Probleme, aber die haben natürlich schon auch mit dem Stadion da einen großen Faustpfand und sie haben eben jetzt mit Ben Manga da jemanden, der einen durchaus spannenden Job auf dem Transfermarkt gemacht hat. Also da haben wir ja auch eine Mischung aus, Mensch, das hört sich ganz interessant an, ein Heulund-Bruder ist gekommen, vielleicht löst das ein bisschen was aus an Gesprächen gleichzeitig ein Armin Younes, der sich dann da über die U23 doch wieder in den Kader gekämpft hat. Das ist ja jemand, wo du zumindest eigentlich weißt, qualitativ besser als vielleicht charakterlich, aber wenn es klappt, in Frankfurt hat es auch eine Saison geklappt, vielleicht super spannend. Und die sind dann doch wieder, zumindest haben sie es verdient, im Gespräch zu sein. Und bei der Hertha finde ich halt wirklich, ja, die haben mit Cuisance und Demme, der ja jetzt auch, auf den man wieder setzen kann, dann mit Rehse, der bleibt wohl höchstwahrscheinlich. Also wir sind natürlich noch in der Transferphase, ist alles nicht ganz abgeschlossen, aber schon den Transfersommer hingesägt, wo ich sage, da sehe ich einen potenziellen Bundesliga-Verein, wie da agiert wird und wie der Kader aufgestellt wird. Und deswegen würde ich die beiden, auch wenn wir aufs letzte Jahr zurückgucken, da nicht rausnehmen wollen. Also das sind schon Vereine für mich, die dieses Jahr wieder das Potenzial haben. Gerade Schalke, aber auch das Potenzial, Überraschungstüte in eine negative Richtung mal wieder zu sein, ne?
Das hast du halt einfach immer bei Schalke und bei Hertha, glaube ich. Das sollte man nie ja, ausschließen können. Und kann man einfach nicht ausschließen, man weiß das nie. Und deswegen habe ich sie beide auch ehrlich gesagt nicht auf dem Zettel, dass sie hier mitspielen können oben. Oder ja, mitspielen kannst du vielleicht schon, aber dass sie am Ende dann oben landen. Also verbessert sehe ich sie auf jeden Fall. Ich glaube, Schalke und Hertha machen gerade hinter den Kulissen jetzt, versuchen sie viel wieder gut zu machen, was sie nicht so gut gemacht haben im letzten Jahr und auch nach dem jeweiligen Abstieg. Aber ich glaube, es dauert länger, bis du quasi dich konsolidierst und dann wirklich im Aufstiegskampf Wörtchen mitreden kannst, beziehungsweise wirklich ja das als Ziel vorgeben kannst, bis sich die Mannschaft findet, die ja neu gebildet wird teilweise. Also bei Hertha natürlich der neue Coach Christian Fiel. Ich halte sehr viel von ihm. Du weißt ja, ich komme aus
Sehr
Nürnberg.
viel.
Sehr viel von ihm, ja, fränkische Guardiola wurde er genannt, immer dann, wenn es lief, aber es lief nicht immer so konstant, so gut bei Nürnberg, wie man sich das erwartet und erhofft hat. Also da war einfach viel, ja, viel Unkonstanz dabei. Auf Nürnberg kommen wir gleich zu sprechen, da ist natürlich auch ein neuer Coach an der Seitenlinie, ein größerer Name vielleicht sogar als von Fiel. Aber ja, ich finde es spannend, dass Hertha auf Fiel setzt und ich glaube auch, er kann viel Gutes bewirken, aber dieser Umbruch wird, glaube ich, ein bisschen Zeit brauchen. Deswegen erwarte ich nicht, dass sie jetzt direkt den Wiederaufstieg schaffen. Oder ich lege mich sogar fest, sie schaffen es nicht, weil ich glaube, sie werden sich konsolidieren, sie werden besser abschneiden, aber nicht direkt da oben mitmachen. Ich meine, letztes Jahr waren sie, man hat kurz nachsehen, Tabellenzehnter nur und hatten 20 Punkte Rückstand auf Rang 3 und 25 Punkte Rückstand auf Rang 2. Natürlich waren Holstein Kiel und St. Pauli sehr, sehr souverän, sehr, sehr stark. Eine Verbesserung ist zu erwarten, also Top 10 erwarte ich auch bei der Hertha. Aber ja, direkt oben rein würde mich überraschen. Ich glaube, das ging zu schnell. Und das gleiche gilt für Schalke auch. Also Schalke war ja 10. Hertha, 9. Ich habe mich, glaube ich habe mich verguckt hier. Also beide haben sich hinten raus, dann haben das okay gemacht, aber es muss besser werden. Es wird besser werden, aber zwischen 1., 2. und Aufstieg und Platz 9 und 10, da ist ein bisschen Luft und ich glaube, sie landen eher da.
Also ich bin tatsächlich da bei einem Team deiner Meinung. Schalke würde ich da auch dann doch eher so einordnen. Hertha sehe ich schon tatsächlich als eine Mannschaft, die da mitspielen könnte. Ich finde, die haben sich sehr sinnvoll verstärkt. Wie gesagt, auch ein Cuisance und Co., wenn du den ordentlich anpackst, glaube ich, ist da immer noch richtig, richtig viel Potenzial zu holen. Was bei der Hertha natürlich echt ein bisschen reinspielt, ist, dass sie ohne Reese starten müssen in die Saison, weil er jetzt erstmal verletzt ist. Und das ist natürlich schon auch für so eine Saison, das kann sehr prägend sein, wenn die ersten zwei, drei Spiele dann in die Hose gehen mit dem neuen Trainer, ne? Gerade bei so einem Verein, der auch viel emotional schon mitgemacht hat, dass das dann negativ kippt. Aber im Kader, im Trainer sehe ich recht viel Potenzial bei der Hertha. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch reicht, um da den ersten vier irgendwie mitzumischen und relativ lange die Chance zu haben. Oder sie vielleicht sogar zu ergreifen. Also da würde ich bei der Hertha, sehe ich die ordne ich ein bisschen anders ein als du. Bei Schalke gehe ich's mit. Die gehen jetzt mit Manga, der natürlich auch viel Lob aus seiner Frankfurter Zeit vor allen Dingen mitbringt, nochmal einen neuen Weg, der aber auch darauf basiert, dass sie eben ja finanziell sich vor allen Dingen auch erstmal wirklich erholen müssen, bevor sie vielleicht größere Schritte noch machen können. Sonst muss es eine absolute Glücksgriffsaison werden. Das ist ein etwas unwahrscheinlicher.
Ja.
Das sehe ich auch so. Ich weiß nicht, wollen wir kurz über Nürnberg reden? Die haben wir jetzt so ein bisschen angeschnitten. Das ist für mich eine Mannschaft, über die man auf jeden Fall reden sollte, finde ich. Denn sie haben, du hast gesagt, mit Miroslav Klose natürlich erstmal einen Trainernamen geholt, der was auslöst bei wohl jedem Fußballfan in Deutschland über 14. Und ich glaube, ja, als Trainer aber auch ein paar Fragezeichen hinterlässt, ne? Also der Name ist größer als Spieler noch, als einer Trainer ist. Es fühlt sich ein bisschen nach Experiment an oder Projekt, sagt man im Fußball ja immer. Aber auf dem Transfermarkt, Usun natürlich weg, ganz, ganz bitter, weil absoluter Unterschiedsspieler von seiner Qualität eben weg ist. Aber ein Knoche finde ich zum Beispiel ein sehr spannender. Das sind Spieler, die dich auch mal in wichtigen Spielen irgendwie retten. Der hat die Erfahrung, der hat die Ausstrahlung. Der hat Champions League gespielt letztes Jahr noch, ne? Und jetzt spielt er beim Club in der zweiten Liga.
Verrückt,
Also,
ne?
ich finde, ja, vielleicht auch nicht der ganz, ganz große, das ist mein Favorit Nummer eins, aber den Club, den kann man langsam wieder im erweiterten Blickfeld haben, wenn man möchte.
Also ich finde zumindest spannend, dass auch beim FCN jetzt natürlich einiges neu gemacht wird. Also neues Trainerteam mit Miroslav Klose, der natürlich ja schon im Profifußball Trainer Job, ein unbeschriebenes Blatt ist, er war nur beim SCR Alltag und das hat nicht ganz so gut funktioniert. Definitiv eine super überraschende Personalie, wie ich finde, hätte ich damit nicht gerechnet. Von daher, ja, geht der FCN da auch gewisses Risiko ein, wie ich finde. Muss man abwarten, deswegen, ich kann ihn nicht fundiert bewerten, das kann wahrscheinlich niemand, da muss man einfach gucken, wie sich das entwickelt. Das ist seine erste richtige Chance, ne, im deutschen Profifußball als Coach. Also auch ein bisschen Hashtag Neuland für ihn dann. Der FCN macht natürlich trotzdem ein paar spannende Sachen auf dem Transfermarkt, du hast es angesprochen. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, dass sie mit Robin Knoche da wirklich einen, ja, einen super erfahrenen Champions League Innenverteidiger von Union Berlin holen. Ich glaube, das ist so das Ausrufezeichen schlechthin vielleicht sogar in dieser zweiten Liga, was den Transfer anbelangt. Also neuen Innenverteidiger als Abwehrchef, dann natürlich in Danilo Suarez von Bochum auch einen neuen Linksverteidiger geholt oder Außenverteidiger, der auch sehr viel Erfahrung mitbringt. Also da haben sie schon offenbar die Lehren gezogen aus der letzten Saison gemerkt, hey, da waren wir nicht stabil genug, da hatten wir einfach in der letzten Kette immer wieder Probleme, da zwei erfahrene Leute geholt, dann generell ein paar auch jüngere Leute von Dortmunds U19 zum Beispiel, Raphael Lubach, dann Kaspar Jander von Duisburg, 21-Jährigen, dann einen, auf den bin ich persönlich sehr gespannt, weil ich schon Gutes von ihm gelesen habe, Stefanos Tsimas, einen 18-jährigen Mittelstürmer aus Griechenland, der ein sehr großes Talent sein soll. Also ich bin schon gespannt, auch in Michael Sefcik, einen offensiven Mittelfeldspieler vom Sparta Prag, der auch erst 21 ist. Also sie versuchen da ein bisschen durchzumischen. Viele spannende junge Spieler, zwei, drei erfahrene dazu. Das ist grundsätzlich schon mal eine spannende Kader.
Finde ich auch. Und am Ende gerade so Transfers wie Knoche, Suarez, die ja am Ende ist die zweite Liga auch oft so aufgestellt, dass du es vor allen Dingen irgendwann über die Linie bringen musst. Der schönste Fußball wird da noch seltener belohnt vielleicht als in anderen Ligen, weil man eben auch nicht auf dem höchsten Niveau diesen schönsten Fußball, und da hilft Erfahrung und Führungsqualität natürlich auch sehr auf dem Feld, und mit der Abwehr haben sie da, glaube ich, auch echt eine Baustelle erkannt und angegangen, und zwar sehr stark für einen zweiten
Liga. 64 Gegentore übrigens kassiert letztes Jahr, ich habe es nochmal nachgesehen. Ich glaube, das war der zweit- oder drittschlechteste Wert der kompletten Saison, nur der Tabellenletzte Osnabrück mit 69 wirklich noch ein paar mehr kassiert. Also sie haben da auch gemerkt, da müssen wir was tun. Also da fand ein Umbruch statt. Gibt ja auch einen neuen Sportdirektor, dessen Namen ich nicht fehlerfrei aussprechen kann, der jetzt neue Transfers tätigt. Von daher ja, ist Nürnberg auch eine spannende oder spannendes Team. Und da sie letztes Jahr ja auch, finde ich, dann schon enttäuscht, ne? Das kann man schon sagen, sie waren ja auch nur 12. Gehe ich auch bei Nürnberg davon aus, dass sie in den Top 10 landen. Also nicht nur Schalke wird sich verbessern, Hertha, sondern ich glaube auch Nürnberg wird sich verbessern. Aber das heißt nicht, dass die jetzt auf 2, 3 und 4 landen, sondern ich denke, die drei landen so vielleicht zwischen 4 und 8 oder vielleicht 5 und 8. So da würde ich sie einschätzen, und damit ja können sie dann irgendwo auch leben. Denn auch bei Schalke, ne, herrschte ja unglaublich viel Chaos, wenn man überlegt, wie viele Spieler da teilweise suspendiert wurden von Karl Geretz, was es da für Tohuwabohu gab hinter den Kulissen. Also so eine sorgenfreie Saison bei Schalke, die am Ende ja mit Rang 6 oder 7 endet, wäre jetzt wahrlich nicht negativ. Ne? Ja.
Auch,
und das gilt für Nürnberg auch.
Auch mit reingenommen habe ich da noch Hannover als Verein, der ja auch selbst erklärt immer so ein bisschen Aufstiegskandidat ist. Auch da muss man sagen, ist für mich jetzt das letzte Vorgeplänkel vor dem ganz großen Favoritenkreis quasi. Für mich eine Mannschaft, die sich jetzt auf dem Transfermarkt nicht unbedingt verstärkt hat zum letzten Jahr. Und das ist dann, ja, für mich natürlich mit Leitl als Trainer da vielleicht noch einen Entwicklungsschritt machen können, den ich für einen guten Trainer halte. Aber ob sie wirklich mit diesem Kader jetzt auch ganz oben angreifen können, ist für mich ein bisschen weiter weg als die Vereine, über die wir sonst noch reden wollen und können. Und ich habe gerade gesehen, wie lange wir schon geredet haben. Deswegen würde ich auch ein bisschen anziehen und sagen, dann lass uns mal über unsere großen Favoriten vielleicht auch sprechen oder unsere größeren. Das sind für mich dann schon auf jeden Fall der HSV. Ich finde auch, wir müssen über Düsseldorf reden, auch wenn Solis da natürlich als Topspieler weg ist. Insgesamt eine Mannschaft, die ganz knapp dran gescheitert ist, die mit Thune Trainer hat, der sowieso immer in der zweiten Liga oben mit trainiert, aber am Ende vielleicht nur knapp scheitert. Also Düsseldorf finde ich da auch sehr spannend. Wir haben die beiden Absteiger, eben die Bundesligisten aus dem letzten Jahr, Darmstadt und Köln, auch noch mit drin. Und gerade Köln, trotz Transfersperre und eigentlichem Aufgeben, hat man es da geschafft, so ein bisschen wieder Hoffnung zu verbreiten, weil eben doch echt recht viel verlängert wurde, mehr als man erwartet hat, glaube ich. Also das sind schon so die Vereine, wo es für mich richtig spannend wird da im Kampf da oben. Ja, mit wem möchtest du da anfangen? Und Darmstadt können wir vielleicht noch aus dem Weg räumen, sehe ich gar nicht so richtig auf Kurs Wiederaufstieg, obwohl sie Absteiger sind.
Ja, die haben wir noch gar nicht genannt, tatsächlich. Dann fange ich mit Darmstadt an. Ich fand sie so enttäuschend letztes Jahr in der Bundesliga. Sie waren so teilweise ja wirklich chancenlos und haben sich teilweise auch, ja, sehr, sehr schwach präsentiert in dem einen oder anderen Spiel. Ich glaube, Hoffenheim gab es unter anderem eine Klatsche, wo man ja wirklich nicht Bundesliga-tauglich war und auch nicht den Anschein machte, als würde man da irgendwie hingehören. Und das fehlt mir ein bisschen die Fantasie zu sagen, die sind jetzt direkt ein Aufstiegskandidat. Sie werden natürlich, ja, die zweite Liga ist schwächer und man hat die Lieberknechtschen Tugenden ja gesehen beim Aufstieg. Ne? Da war viel Kampf dabei und sie standen wesentlich geordneter und das werden sie wieder besser machen und dann können sie vielleicht in den Top 10 landen mehr, aber sehe ich da nicht für Darmstadt. Und dann komme ich zum anderen Absteiger, dem ersten FC Köln. Ja, trotz Transfersperre habe ich tatsächlich den FC durchaus auf dem Zettel, dass sie in den Top 3 landen können, also den Wiederaufstieg vielleicht ja wieder schaffen oder vielleicht auch nur in der Relegation scheitern, aber zumindest da oben auf dem Treppchen landen können oder ein Wort mitreden können, weil sie eigentlich wesentlich wettbewerbsfähiger letztes Jahr waren und ja gezeigt haben, dass es ja nicht viel benötigt hätte, um diese Klasse zu halten. Ein Torjäger hätten sie natürlich gebraucht oder ein besseres Offensivspiel. Das wird natürlich in der zweiten Liga leichter, aber auch hier Fragezeichen, neuer Coach an der Seitenlinie, ne, ist auch immer schwer zu bewerten. Aber ich glaube, der Kader trotz Transfersperre, und das ist so mein Hauptpunkt, ist gut genug, um in dieser zweiten Liga eine Top-3-Mannschaft zu sein.
Ja, und vor allen Dingen haben wir eben neben wenigen Abgängen schon auch dann zumindest zu verkünden, dass ein Luca Waldschmidt, der ja letztes Jahr noch geliehen war, zumindest bleiben kann. Also da hast du mit Waldschmidt einen Spieler, ja, dessen Karriere nicht so verlief, wie ich es erwartet habe, aber dem ich immer noch ein gewisses Potenzial eigentlich zugestehe. Vielleicht ist genau die zweite Liga da auch nochmal was für ihn, um wieder reinzukommen, wenn er da dann doch die Sekunde mehr am Ball hat. Und interessant natürlich auch, dass es Leihrückkehrer noch gibt, die jetzt auch durchaus viel versprechen, weil Köln ja durchaus über viel Talent auch in der Jugend verfügt. Dazu sind sie gezwungen, es kommen jetzt zurück und dann ja auch Tim Lemperle, Jonas Urbik. Also das sind ja Spielernamen, die dem Kader auch gar nicht unbedingt schlecht zu Gesicht stehen. Und dann eben trotz Transfersperre ist da nicht viel in die negative Richtung gekippt. Und dann sprechen wir eben über eine Mannschaft, die ja vielleicht auch im letzten Jahr irgendwie am Ende in einem Negativstrudel gefangen war, einen Trainerwechsel hatte, nachdem Baumgart dann natürlich auch sehr intensiven Fußball gespielt hat, auch viel mit Verletzungssorgen trotzdem zu kämpfen hatte und ja, zu Recht abgestiegen ist, aber für mich auch durchaus ins Favoritengespräch gehört und das gilt für mich absolut auch für den neuen Baumgart-Verein, der HSV, denn ja, da ist im Hintergrund ein bisschen was passiert. Der Trainer ist zwar geblieben, aber Stefan Kuntz ist da. Der hat ja durchaus sich auch einen ganz guten Namen im Fußballgeschäft verdient. Ersetzt Jonas Bold als Sportvorstand und hat ja auch einen ziemlich, zumindest heiß diskutierten Namen geholt. Davy Selke von den Kölnern kommt. Und das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Kombi, weil Selke rein vom Spieler her vielleicht auch ein bisschen overhated, weil er charakterlich vielen auch nicht gefällt. Ein Spieler, der immer mit Verletzungssorgen zu kämpfen hat, das ist natürlich die große Frage, die über dieser Saison steht. Weil wenn der verletzungsfrei bleibt, sehe ich das in der zweiten Liga als ziemlich spannend an. Und vor allen Dingen eben, sie halten auch noch Glatzel, ne? Und das ist eine potenzielle, also auf der Stürmerposition ist der HSV alleine mit Glatzel ja eigentlich schon immer sehr gut
Ja.
aufgestellt. Mit Selke und Glatzel hast du da eigentlich einen Sturm, der sehr große Hoffnungen auf einen Aufstieg machen kann.
Ja, ich bin da ehrlich gesagt überrascht, dass man sich Selke holt, wenn man Glatzel behält, wonach es ja aussieht. Wenn er jetzt wechseln sollte, na, dann okay, dann ist was anderes. Aber sie sind ja auch ein sehr ähnlicher Spielertypus. Und Glatzel ist ja die absolute Tormaschine der zweiten Liga, für mich mit Abstand der beste Torjäger, der auch nicht in diese Liga gehört. Also er gehört auch wirklich in die Bundesliga, wenn man ehrlich ist. Von daher bin ich gespannt, ob es A dabei bleibt oder ob er nicht doch wechselt, also ob es noch Angebote gibt. Das glaube ich nicht, dass der HSV so dringend aufs Geld schaut oder
Der
schauen
HSV ist
muss,
wieder
ne?
finanziell im Plus, alles wieder gut, konsolidiert.
So, Und dann wundert es mich schon, dass man Selke als Backup-Stürmer holt, denn das wird dem jetzt auch nicht so schmecken. Ne? Der war ja eigentlich, wenn er nicht verletzt war, mehr oder weniger Stammspieler bei verschiedenen Mannschaften immer mal wieder in der Bundesliga und dann sich in der zweiten Liga nur hinter Glatzel auf die Bank setzen und da warten einfach wenig Einsatzminuten. Finde ich spannend, finde ich interessant.
Aber also sagt für mich auch fast, kann ich mir fast bei einem Selke auch nicht vorstellen, dass man auch mal Richtung Doppelspitze denkt tatsächlich, was natürlich beiden so ein bisschen was nehmen wird, weil es nicht die Spielertypen sind, irgendwie kleiner Spielmachertyp, der gut funktioniert mit einem Großen, sie sind sich ähnlich, da hast du recht, aber wir kennen auch Baumgart-Fußball und ich sage dir, alle, die Halbfeldflanken und Kopfballtore nicht so
Oh ja.
mögen, sollten beim HSV vielleicht nicht mehr einschalten. Wir sind jetzt in der Ära nach dem Walter Ball.
Ja, das stimmt. Also Davy Selke passt zum Baumgart-Fußball, deswegen hat er sich den auch geholt. Der köpft die Halbfeld-Dinger rein. Darauf werden sie vermehrt setzen. Wenn wir schon von Zugängen, von namhaften reden, müssen wir natürlich auch von namhaften Abgängen reden. Ne? Laszlo Benesch ist zu Union Berlin in die erste Liga gewechselt. Ich glaube, das ist schon ein starker Einschnitt für mich. Einer der drei, vier, fünf besten Spieler der zweiten Liga im letzten Jahr gewesen. Überhaupt gibt es ja bei den vermeintlichen Favoriten, zumindest bei deinen sieben, ja beim einen oder anderen dann durchaus sehr namhafte, schmerzhafte Abgänge. Ne? Nicht nur Benesch, sondern eben Zollis, den haben wir schon erwähnt, mit 22 Toren und 9 oder 10 Assists war er der Topscorer mit Glatzel. Bei Nürnberg haben wir auch schon erwähnt,
Usun.
fehlt Lebensversicherung Can Uzun, der Nürnberger wirklich teilweise, ja, waren das ja, das war ja Messi-esk, was er da gemacht hat, ne? Messi zu seiner Hochzeit bei Barca, als Barca nicht so gut war, fast alleine immer den Hintern gerettet. Daran hat mich Uzun immer wieder erinnert. Also, da hast du bei drei Mannschaften, die wir in den, sagen wir mal, Top 8 sehen, hast du drei Spieler, die diesen Mannschaften abgehen, die sehr wichtig für sie waren. Dann hast du natürlich Trainerwechsel beim FC und beim ersten FC Nürnberg, was auch immer schwierig einzuschätzen ist. Da gibt es ein paar Unwägbarkeiten, aber um jetzt mal den Bogen so ein bisschen zu spannen, weil wenn wir über den HSV reden, muss ich mich ja mal auch mal äußern. Jetzt schafft das doch endlich, oder Julius? Jetzt steigt er endlich mal auf.
Ja, also ich sehe die Chancen
Nach sehr.
tatsächlich. Also es ist natürlich, es ist ein Running Gag, der ja seine Berechtigung hat,
Ja,
ne?
das stimmt.
Und tatsächlich habe ich das wahrscheinlich letztes Jahr genauso gesagt hier in diesem Podcast, weil, und es hat mich ja auch wirklich erstaunt letztes Jahr. Man kommt ja so ein bisschen rein, der HSV steigt ab und die Schlagzeilen waren ähnlich wie bei Schalke. Entweder Wiederaufstieg oder Lizenzentzug, das Geld ist knapp und alles. Und dann gehst du ins fünfte oder sechste Jahr, letztes Jahr meine ich jetzt, und guckst dir den Kader an und denkst, Mensch, die haben vielleicht den besten Kader, seit sie abgestiegen sind. Wie ist das denn passiert? Und sind mittlerweile finanziell auch wieder solide aufgestellt. Also da muss man auch ehrlich sagen, was die Seite angeht, Jonas Bolt hat nicht nur Katastrophe hinterlassen in Hamburg, wirklich nicht. Aber auch dieses Jahr, wie gesagt, ich finde vor allen Dingen diesen Sturm, diesen Luxus, ganz ehrlich, das ist Selke und Glatzel als Stürmer in der zweiten Liga ist für mich eine ganz schöne Ansage, was die Breite angeht. Und es sind eben auch Stürmer, die ja auch Spiele, die du nicht hundertprozentig kontrollierst, entscheiden können, weil sie beide kopfballstark sind, weil sie beide diese ja auch Möglichkeiten haben, vielleicht mal eine Halbchance aus einer Halbfeldflanke dann eben doch noch gefährlich zu machen. Das finde ich schon sehr spannend und für mich ist der HSV, so dumm das klingt und so oft man es gesagt hat, so oft man ja immer falsch lag, dann insgesamt trotzdem die Mannschaft, die für mich am ehesten ein Aufstiegsfavorit ist, also wo ich mich festlegen würde, sagen würde, die spielen die ganze Zeit oben mit. Kennst aber auch, kann natürlich sehr gut, wenn die DNA wirklich so tief sitzt, dafür sorgen, dass sie dann im Mai doch noch auf Platz 3 rutschen, weil sie die letzten 10 Spiele nicht mehr gewinnen. Kann immer passieren beim HSV. Aber ich sehe sie schon, wenn du diese Unwägbarkeit, dieses Verfluchtsein fast schon weglässt oder diese mentalen, unerklärlichen Softfaktoren, dann ist es für mich ganz, ganz großer Aufstiegsfavorit in dieser Saison.
Ja, also ich habe mal drei Wettanbieter verglichen, um zu schauen, wie sind so die Quoten, wer der Meister der zweiten Liga wird und damit der Direktaufsteiger. Und da ist es schon spannend, wie ausgeglichen auch die Quoten sind. Der HSV ist immer die erstgenannte Mannschaft mit den niedrigsten Quoten, aber teilweise ja nicht die klare Favoritenrolle. Also Siebenerquoten beispielsweise bei Bet365. Der erste FC Köln hat auch Siebenerquoten. Dahinter folgt die Fortuna aus Düsseldorf mit Achterquoten und Hertha mit Achterquoten. Bei Interwetten hat der HSV eine 7,25, gefolgt von Fortuna, Hertha und Köln mit einer 8,25. Also auch der Favorit Nummer 1, aber eben dicht gefolgt von drei anderen. Und bei bwin hat der HSV aktuell eine 7,50 auf die Meisterschaft, also Platz 1, gleich auf mit der Fortuna aus Düsseldorf 57, gefolgt von Hertha und Köln mit 8er-Quoten. Ja. Also das sind so die vier Mannschaften, die fast überall die vier klar erstgenannten sind. Der HSV immer an 1, aber nicht die klare 1. Und ich glaube, das ist auch...
Und alle bei Hertha näher an meiner Einschätzung, Herr Trüger.
Ja, alle bei Hertha, ja. Die Fiel sorgt offenbar hier für Furore, für Feuer, für Erwartungshaltung auf jeden Fall. Ich bin da auch sehr gespannt. Aber ich gehe da tatsächlich mit. Die drei Mannschaften, die wir hier genannt haben, die ich hier genannt habe, die habe ich hier auch beim Aufstieg auf den Zettel. Das ist der HSV, das ist der 1. FC Köln und das ist die Fortuna, wobei bei der Fortuna eben Zollis fehlt. Das ist so ein bisschen, ja, wenn du ja fast 35 Torbeteiligung rausrechnest, das ist schon Schlag ins Kontor. Denn normalerweise, wenn er da geblieben wäre, hätte ich gesagt, Fortuna ist für mich sogar direkter Aufstiegskandidat. So würden sie oben mitspielen, aber vielleicht eben nicht mehr ganz so gut. Aber es, natürlich, wer so haarscharf gescheitert ist letztes Jahr am VfL Bochum und auch dramatisch gescheitert ist, ne, nach tollem Hinspiel in der Relegation, der hat natürlich alle Chancen, es im nächsten Jahr besser zu machen. Aber ohne Zollis wird es nicht leichter. Und deswegen lege ich mir mal wieder fest, ich habe mich letztes Jahr festgelegt, der HSV steigt direkt auf. Ja, im Nachhinein sieht man damit immer blöd aus, aber ich lege mich diesmal wieder fest, jetzt schafft das, Julius. Direktaufstieg Hamburg SV zusammen mit dem 1. FC Köln, sage ich.
Ey, das wäre, aus meiner Sicht, wären das auch gute Nachrichten für die Bundesliga, wenn wir diese beiden Vereine, diesen Stadien, diesen Fans, dieser Strahlkraft ja, immer noch,
absolut,
wenn die wieder hochkommen würden, das wäre sehr, sehr wünschenswert, glaube ich.
Ja.
Und ich würde mich da auch anschließen. Kölner, ja, sehe ich tatsächlich auch auf einem guten Weg, weil sie diese Stimmung irgendwie auch gedreht gekriegt haben, insgesamt rund um den Verein. Und das ist dann eben schon auch wirklich ein Faktor, den du mit reinrechnen musst. Da wird es, glaube ich, ich glaube, es kann eine sehr erfreuliche Saison werden, gerade für Vereine, die in den letzten Jahren immer viel verloren haben. Ist es ja auch immer so eine nette Abwechslung, ne? Du gewinnst auf einmal 5, 6 Spiele in Folge und dann kocht da auf einmal die Euphorie so hoch wie seit 10 Jahren nicht mehr, weil du in der ersten Liga nur um den Abstieg gekämpft hast, das gar nicht mehr gewohnt bist, dieses Gefühl, dass alles läuft. Also das ist ja auch ein Faktor. Deswegen Köln sich da auch sehr gut aufgestellt, die Fortuna. Und wie gesagt, die Hertha bei mir echt auch noch total auf dem Zettel. Vielleicht tatsächlich auch ein spannender Tipp, wenn wir über einen Torschützenkönig reden, denn das war in den letzten Jahren für mich eigentlich immer dann Glatzel gesetzt. Aber der Selke-Transfer, der könnte da ein paar Tore nach links zu Selke rüber verteilen quasi in der Statistik. Und dann würde ich auch sagen, ist ein Tabakovic bei der Hertha, wenn er fit bleibt, tatsächlich einer der Kandidaten, der da auch auf dem Zettel sein könnte. Und wenn, absolut, der verlässlich trifft und ein Fabi Riese vielleicht Ticken schneller fit wird oder sie die ersten Spiele ohne ihn nicht komplett in den Sand setzen, dann sehe ich auch die Hertha echt gut aufgestellt. Also mein finaler Tipp nach allem hin und her geredet ist der HSV und die Hertha.
Finde ich spannend. Hertha hätte ich jetzt so, wie gesagt, nicht so auf dem Zettel gehabt, dass sie da direkt oben reinstoßen, weil Umbruch Trainerposition und vor allem Umbruch in der Spielphilosophie, ne? Dardai-Fußball ist einfach reaktionär und eben ja sehr defensiv.
Es gibt jetzt
und
eine Spielphilosophie.
Und jetzt gibt's eben eine ballorientierte Spielphilosophie. Wie gesagt, das hat er in manchen Spielen gut gemacht bei Nürnberg, aber in manchen war die Mannschaft dann ja gegen den Ball auch wirklich schwach. Ist natürlich immer schwer zu sagen, liegt's am Trainer, liegt's an der Spielphilosophie, liegt's an den Spielernamen selbst, an der Qualität, in aller Regel an allen Sachen combined und noch ein paar anderen Dingen, Verletzungsmisere etc. Nochmal, ich erwarte die Hertha verbessert, aber der direkte Aufstieg oder der Top-3-Finish würde mich schon überraschen. Ich habe ein paar andere Teams da oben noch in meinen, sagen wir mal, Top 6, Top 7 drin, die wir noch gar nicht genannt haben. Also du hast Hannover 96 schon genannt. Da würde mich nicht wundern, wenn sie zwischen 3 und 5 landen. Den KSC müssen wir nennen, den haben wir nämlich nicht genannt. Die waren letztes Jahr Fünfter. Das heißt, 2 oben fallen weg. St. Pauli und Kiel waren sehr stark. Natürlich hat auch der KSC gute Chancen, da wieder mitzureden. Auch den KSC erwarte ich also zwischen Rang 3 und 6. Ich denke, Paderborn, die waren letztes Jahr Siebter, können eine ähnliche Rolle wieder spielen. Vielleicht auch ein bisschen besser. Wie gesagt, Hertha wird sich verbessern. Von 9 sollte es nach oben gehen. Schalke war letztes Jahr Zehnter, die sollten sich verbessern. Nürnberg erwarte ich verbessert. Dann habe ich jetzt auch quasi eine Top 7 genannt wie du, aber an meinen Top 2 rüttel ich nicht. Und die Fortuna wird vielleicht wieder Dritter, Julius. Könnte ich mir auch gut vorstellen.
Vielleicht kriegen sie dann eine 3-0-Führung mal über die Runde und dann haben wir endlich drei Aufsteiger. Weil ich glaube, da auch das ist klar geworden, es gibt hier echt, echt viele tolle Vereine und tolle Namen. Und mir würde es echt nicht wehtun, wenn da auch drei von aufsteigen könnten, ehrlich gesagt. Also gerade, wenn man sich dann manche Namen in der ersten Liga anguckt. Ich freue mich sehr auf die zweite Liga, auf die zweite Liga. Gerade habe ich aber noch auch andere Sachen zu tun, nämlich den ganzen Tag Olympia gucken, Alex. Das ist nämlich auch ganz cool. Ganz viele Sportarten, vielleicht auch Sachen, die man nicht so gut kennt. Und weißt du, was da hilft? Vielleicht mal auf wettbasis.com vorbeischauen, denn da kriegt man ja alle Infos rund um die Sportwelt, nicht nur um den Fußball, kann sich auch da vielleicht nochmal um dieses sehr, sehr große Event ein bisschen informieren und auf den Stand bringen, bevor es dann ja auch wirklich Richtung Fußball geht. Wie gesagt, dieses kommende Wochenende werden wir schon Auftaktspiel HSV Köln, deine beiden Aufsteiger. Einer wird vielleicht zurückgeworfen am ersten Spieltag schon. Wird sehr, sehr spannend. Abschlusswort von mir auch nochmal. Auftaktspiel letztes Jahr, Schalke HSV in Hamburg, 4:3 für den HSV. Für mich das beste Spiel der gesamten letzten Saison im Weltfußball, was ich gesehen habe. Also ich erwarte vieles, ich freue mich richtig drauf. Ich freue mich, dass wir wieder da sind. Ich habe es auch schon gesagt, nächste Woche steht der DFB-Pokal an, dann stehen die Ligen an. Die großen ersten Ligen in den großen Ländern. Heißt, auch da werden wir nochmal vorweg was liefern. Und wenn die Bundesliga ansteht, sind wir dann ja auch schon wieder in einem Bundesliga-Modus, haben auch wieder Spiele zu besprechen. Also wir sind jetzt wieder im Rhythmus, wir sind wieder da. Das war jetzt nicht so ein One-Off, sondern es war nur der Start für eine tolle Zweitligasaison und eine tolle neue Saison. Talk und Tipps. Vielen Dank fürs Einschalten. Danke, Alex. Und wir hören uns bald wieder. Ciao.